Guten Tag, ich möchte zu Ihnen sprechen über ein Thema, was ich für äußerst wichtig halte für die Zukunft unseres Gesundheitswesens und eigentlich auch unserer gesamten Gesellschaft, nämlich Salutogenese. Salutogenese ist, Moment, jetzt muss ich mal schauen, wie geht das hier so. Salutogenese ist ein neues Gesundheitskonzept, was man in verschiedenen Formen finden kann in den Gesundheitswissenschaften. Es stammt nicht aus der Medizin, sondern kommt von außerhalb der Medizin, mehr aus Richtung Sozialwissenschaften, Psychosomatik und aus der humanistischen Psychologie. Und es ist eine wahre Herausforderung für die Medizin und wir wollen das jetzt mal näher betrachten. Der Ursprung dieses Konzeptes ist der israelische Medizinsoziologe Antonovsky. Und das Wichtige an diesem neuen Konzept ist vor allem eine grundlegende Perspektivveränderung in der Betrachtung von Gesundheit und von Krankheit. Man schaut nämlich nicht wie in der Medizin danach, was oder fragt nicht danach, was kann uns krank machen oder was hat jemanden, der schon krank ist, eben krank gemacht, sondern man fragt im Gegenteil nach dem Positiven, nämlich was ist das eigentlich, was einen Menschen gesunder hält oder gesund macht. Speziell dann, wenn dieser Mensch unter Umständen lebt, die eigentlich andere Menschen krank machen. Also man nennt das widrige Umstände. Und als Folge dieses Konzeptes wird dann Gesundheit auch nicht mehr als eine medizinische Angelegenheit betrachtet, oder nur medizinische Angelegenheit, sondern als eine Angelegenheit der Lebensführung, der Lebenskunst. Es geht um ein bestimmtes Verhalten, einen bestimmten Lebensstil, eine Lebenshaltung. Es geht um das ganze Leben, nicht nur um den Körper. Antonovsky ist Soziologe, deswegen betrachtet er Gesundheit aus der Perspektive des sogenannten Copings, also auf Deutsch Bewältigung, also wie ein Mensch sein Leben bewältigt oder widrige Umstände eben bewältigt, Herausforderungen, mit Herausforderungen fertig wird. Und er sagte, ein Mensch, dem das gelingt, der hat ein hohes Maß vom sogenannten Kohärenzgefühl oder Kohärenzsinn und das definiert er als ein alles durchdringendes, überdauerndes Gefühl der Zuversicht oder des Vertrauens, dass ich mit allen Anforderungen des Lebens fertig werden kann, dass ich immer den Zugang habe zur notwendigen Kraft oder man spricht auch von Ressourcen, zu den Ressourcen, eben mit Stress und krankmachenden Einflüssen fertig zu werden. Und dass ich diese Anforderungen als Herausforderungen erlebe, also als etwas Positives, nicht als etwas Negatives, die Anstrengung und Engagement verdienen. Und man kann, wenn man das versteht, eben da auch daraus schließen, dass dazu Dinge gehören wie der Lebenswille, die Lebensfreude und die Bereitschaft zu lernen. Es gibt eine ganze Reihe ähnlicher Konzepte in den Gesundheitswissenschaften. Dazu gehören zum Beispiel Hardiness, Resilience, Selbstwirksamkeit und Thriving. Alle diese Konzepte sind Versuche, zum Kern dieses Faktors vorzustoßen, der eben verantwortlich dafür ist, dass ein Mensch gesund bleibt oder gesund wird. Und schließlich ist das eine ähnliche Frage, wie wir sie schon in der hippokratischen Medizin natürlich gehabt haben, immer die Frage nach der Lebenskraft in der hippokratischen Medizin. Die Frage nach diesem Faktor oder eben dieser Kraft, die uns gesunder hält. Und die Antwort läuft mehr oder weniger darauf hinaus, dass es so etwas wie eine innere Kraft ist, die dafür verantwortlich ist. Wie gesagt, ist das vor allem ein Perspektivwechsel, also zu einem positiven Perspektive statt einer negativen. Und man spricht von ressourcenorientierten Perspektive statt einer defizitorientierten Perspektive wie in der Medizin. Die Medizin fragt immer, was fehlt dem Menschen? Und während die Salutogenese fragt, was hat ein Mensch zur Verfügung, worauf er zurückgreifen kann, um eben wieder gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Ich habe mir dieses Salutogenese-Konzept bei Antonovsky ganz genau angeschaut, was ja viele nicht tun, die meisten kennen das nur als Schlagwort. Und dabei bin ich zur Schlussfolgerung gekommen, ich bin da doch nicht so ganz zufrieden mit der Art und Weise, wie Antonovsky dieses Konzept ausgearbeitet hat. Er war doch sehr stark beeinflusst von dem Behaviorismus der 50er Jahre. Und deswegen habe ich weitergesucht, wie könnte man, wenn man eben wie ich dieses Konzept derart grundlegend und wichtig findet, wie könnte man jetzt dieses Konzept weiterentwickeln zu einer größeren Tiefe und mehr Substanz. Antonovsky kommt aus der Stressforschung her, also von Cannon und Selye, das kennen ja die meisten von Ihnen wahrscheinlich. Aber trotzdem ist es kein naturwissenschaftliches Konzept oder biologisch-medizinisches, sondern ein psychosoziales Konzept. Es geht also in erster Linie um die psychische Gesundheit. Aber wir wissen ja heute aus der Forschung, dass die psychische Gesundheit sehr viel entscheidender ist als die körperliche Gesundheit, weil die körperliche Gesundheit von der psychischen ganz stark abhängt. Wichtig ist, dass so wie Hans Selye damals ein unspezifisches Reaktionsmuster, ein allgemeines Krankheitssyndrom entdeckt hat, also eine allgemeine Art krank zu sein, die bei allen Krankheiten vorliegt. So ähnlich hat Antonovsky auf der psychosozialen Seite ein allgemeines salutogenetisches Reaktionsmuster entdeckt. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt hier. Und wie gesagt, habe ich dann gefunden, dass andere Autoren vielleicht da weitergekommen sind im Verständnis der Salutogenese. Und dazu wollte ich jetzt kommen. Wir finden natürlich Salutogenese, es ist nichts Neues, in der hippokratischen Medizin schon und in den asiatischen Medizinsystemen. Und auch bei uns in der westlichen Medizingeschichte finden wir verschiedene Konzepte, die eigentlich salutogenetische sind, zum Beispiel in der sogenannten Hygiogenese von Grote und Hildebrand und in dem ursprünglichen Wellness-Konzept von Halbert Dann, das allerdings kaum mehr etwas zu tun hat mit dem, was man heute unter Wellness versteht. Und in der humanistischen Psychologie, und darauf komme ich gleich, diese Beiträge der humanistischen Psychologie sind besonders wichtig. Sie sind viel tiefer als Antonovskys Verständnis. Und sie zeigen, dass dieser Faktor der Salutogenese eigentlich etwas Spirituelles ist. Was ist also, das ist ja die salutogenetische Frage, was ist also das für eine Kraft, die uns gesund macht und wie entsteht sie? Diese Frage haben die humanistischen Psychologen sehr tief untersucht und beantwortet. Und zu dieser Antwort gehört, es müssen für die Gesundheit eben alle Bereiche der menschlichen Erfahrung, des menschlichen Lebens berücksichtigt werden. Nicht nur das Biologische, den Körper, der Körper, sondern auch psychologische, emotionale, soziale, Umwelt- und spirituelle Faktoren. Und Maslow, der Begründer der humanistischen Psychologie, hat ja seine Bedürfnispyramide aufgestellt, wo er sagt, der Mensch hat nicht nur die bekannten niederen Bedürfnisse, sondern höhere instinktuelle Bedürfnisse, das heißt Bedürfnisse, die uns auch motivieren und antreiben im Leben. Und alle diese Bedürfnisse muss der Mensch befriedigen, damit er gesund sein oder werden kann. Eben die niedrigen sind die physiologischen Bedürfnisse, zu den höheren gehören dann Dinge wie Sicherheit, Zugehörigkeit, Sympathie, Intimität, Liebe, Wertschätzung, Selbstachtung, Wissen und Verstehen, persönliches Wachstum, sehr wichtig, und Selbstverwirklichung. Das heißt, wir müssen das Potenzial, was in uns als Individuen angelegt ist, von dem, was wir sein können, müssen wir entwickeln, um gesund zu sein. Das ist das Allerwichtigste für die Gesundheit. Und Maslow hat eben auch schon vorgebahnt, diese positive Perspektive, wir sollten uns nicht auf die Defizite konzentrieren, sondern und auch die Bedürfnisse nicht als Defizite verstehen, sondern als Motivationen, als Antriebe, als Fähigkeiten, die benutzt werden müssen, damit wir gesund sein können. Ungenutzte Fähigkeiten können eben schließlich zu Krankheit führen, und ausreichende Nutzung dieser Fähigkeit führt zu Zufriedenheit und Gesundheit. Und alle diese Antriebe, wie seine Pyramide zeigt, zielen eben letztlich auf die Verwirklichung des höchsten der menschlichen Antriebe, nämlich des Antriebes als Mensch, als Individuum zu wachsen und die volle Menschlichkeit zu erreichen. Und er sagt, die Entwicklung der niedrigen Bedürfnisse bewirkt dann in der Regel das Erwachen der höheren. Das stimmt nicht immer ganz, hat man unterdessen herausgefunden, aber es ist auch nicht ganz falsch. Richtig ist aber, dass mit zunehmender innerer Entwicklung die spirituelle Dimension des Lebens immer wichtiger wird, und da das oft nicht sehr klar ist, was eigentlich Spiritualität bedeuten soll, möchte ich hier erwähnen, dass dazu gehört, dass ich meinen eigenen Lebensplan erkenne bzw. entwickle, dass ich eine Lebensaufgabe für mich finden kann, dass ich in der Lage bin, meinem Leben einen Sinn zu geben, und dass ich wahrnehmen kann und erkennen kann, dass ich verbunden bin mit allem anderen. Und wer nun auf einem solchen gesunden Weg ist, seine Bedürfnisse zu erfüllen, sich selber zu entwickeln und zu entfalten, also ein Weg, der eben zu inneren Wachstum führt, der erfährt nicht nur Zufriedenheit und Wohlbefinden, sondern er wird, wie Maslow beschrieb, auch immer wieder durch das Auftreten von sogenannten Peak Experiences belohnt. Aber das ist nicht nur eine Belohnung, sondern es hat eine andere wichtige Funktion. Diese außergewöhnlichen Erfahrungen lassen nämlich einen Menschen erleben, was er sein könnte, also dass es eine größere Wirklichkeit gibt und das eigene Potenzial, die eigenen Möglichkeiten für einen Moment lang, dass man die nicht nur erkennen kann intellektuell, sondern man kann sie erleben, erfahren. Und diese Erfahrungen geben sozusagen einen Vorgeschmack auf das, was wir sein könnten. Nietzsche hat ja gesagt, werde, was du bist. Und darum geht es genau hier. Und die Erinnerung an diese vorübergehenden Peak Experiences, die kann uns dann jederzeit als Orientierung dienen und uns auch nähren und in schwierigen Zeiten stützen. Ein Nachfolger von Maslow war Girard, der bei uns in Deutschland fast unbekannt ist. Und der hat einige wichtige Dinge festgestellt, die für Gesundheit wichtig sind. Er sagt, Wir müssen authentisch sein, wir müssen uns selber sein und wir müssen uns offenbaren können, mindestens einem anderen Menschen, um gesund zu sein. Und er sagte auch, Normalität ist ungesund, dazu komme ich gleich. Also wichtig ist die Wahrnehmung des inneren Lebens, ist die Körperwahrnehmung, die Sensitivität für die Signale aus unserem Unbewussten und aus unserem Körper, die uns sagen, wann wir gegensteuern müssen, wann wir unsere Haltung und unsere Lebensführung entsprechend korrigieren müssen. Und wenn wir rechtzeitig auf diese Warnsignale reagieren, dann können wir eben auch das Auftreten von Krankheit und den Zusammenbruch verhindern. Diese Selbstoffenbarung, von der er spricht, also dass man sich anderen offenbaren kann, ist ein ganz wichtiger Gesundheitsfaktor. Nur durch Selbsterfahrung, sagt er, können wir erstens uns selber kennen und können authentisch sein, können wir selbst sein, aber es ist auch eine Voraussetzung, um sich entwickeln zu können. Nun zur Normalität, das ist immer was, was am meisten Aufsehen erregt. Normalität ist vor allem nicht identisch mit Gesundheit. Sogar das Gegenteil ist der Fall. Der sogenannte normale Lebensstil und die normale Persönlichkeiten sind etwas Ungesundes. Der normale Mensch erfüllt soziale Rollen, der erfüllt Erwartungen der Gesellschaft und anderer Menschen und dadurch verteidigt er eigentlich auch ungesunde Werte und kann nicht authentisch sein, hat keine Ich-Kraft, ist sich selber entfremdet, hat eine erniedrigte Abwehrkraft und kann schließlich deswegen auch krank werden. Also Gesundheit hat etwas mit Werten zu tun. Gesundheit ist eigentlich selber ein Wert. Und deswegen ist es was ganz Individuelles und ist nicht etwas Natürliches. Gesundheit ist nicht etwas Natürliches. Sondern Gesundheit ist etwas, was wir kreieren müssen, was wir schaffen müssen. Und Gesundheit hat etwas damit zu tun, was ich für Werte habe. Das da wollte ich mal übergehen. Nun, die humanistische Psychologie hat ja eine ganze Bewegung ausgelöst und etwas vom Wichtigsten, was heute aus dieser Richtung her entstanden ist, nennt sich positive Psychologie. Und da haben wir Namen wie Martin Seligman oder Csikszentmihalyi mit seinem Flow-Konzept. Und vor allem eine Frau, die heißt Riff, die hat den Begriff der positiven Gesundheit entwickelt, was eigentlich im Moment das optimale Konzept für Salutogenese ist. Und die positive Psychologie beschäftigt sich vor allem eben mit, auch mit positiven Emotionen, positiven Bewusstseinszuständen und da ist ja ausgiebig nachgewiesen worden, auch von der Naturwissenschaft, Psychoneuroimmunologie und so, dass solche positiven Zustände eben sehr gesundheitsfördernd sind. Nun zusammenfassend, dieses neue Gesundheitsverständnis, da geht es nicht um Vermeidung von Krankheit oder sogar Bekämpfung von Krankheit, um das reibungslose Funktionieren des Körpers. Es geht im Gegenteil darum, einen gesundheitsfördernden Lebensstil zu finden, der zu einer optimalen Gesundheit führt. Aber nicht nur einen gesundheitsfördernden Lebensstil, sondern einen Lebensstil, der die optimale Entfaltung meiner eigenen Möglichkeiten als Mensch, meines Potenzials ermöglicht. Dazu muss ich eben mit meinem eigenen inneren Leben in Kontakt sein. Ich muss Körperwahrnehmung haben. Ich muss in der Lage sein, authentisch zu sein. Und dann kann ich wachsen und mich entwickeln und eben gesund sein. Der Mensch wird verstanden als ein ganzheitliches, selbstregulierendes und selbstaktualisierendes System. Er muss allen Dimensionen seiner Existenz, seiner Erfahrung gerecht werden, um gesund zu sein. Er muss aus innerer Notwendigkeit und nicht, weil er belohnt wird dafür oder niedrigere Krankenkassengebühren zahlen muss, dann sein inneres Potenzial entwickeln. Gesundheit wird also eine Frage, wie ich lebe, was für einen Lebensstil ich habe, eine Frage der Lebensqualität. Und spirituelle Faktoren spielen dann eine zentrale Rolle, wie Werte, Authentizität, Sinngebung des Lebens, Lebensziele und so weiter. Gesundheit kann man nicht mehr trennen von Fragen der Weltanschauung. Nun, dieses neue Konzept stammt zwar, wie gesagt, aus den Sozialwissenschaften mehr, aber es hat große Unterstützung aus den Naturwissenschaften, vor allem von Biologie, Biophysik und Forschungsgebiete wie Psychoneuroimmunologie, neuronale Plastizität, Epigenetik und soziale Neurologie haben einen großen Teil der Annahmen der Salutogenese-Forscher unterdessen gestützt und bestätigt. Und aus allen diesen Dingen entwickelt sich heute, was man eine integrative Medizin nennt. Das ist eine multidisziplinäre Angelegenheit, eine Synthese von ganz verschiedenen Dingen wie hippokratischer Medizin, westliche Tradition der Ganzheitsmedizin, dann nicht westliche Medizinsysteme, moderne biomedizinische Wissenschaft, also Naturwissenschaft, Neurologie, Biophysik, Bewusstseinsforschung und philosophische Anthropologie und andere Einflüsse. Hier geht es um nicht die Bekämpfung von Krankheit, wie ich schon sagte, es geht um die Stärkung und sogar Steigerung der Gesundheit. Das heißt, es geht nicht um diese minimale Gesundheit, um die es der Medizin geht. Die Medizin will uns nur so gesund machen, dass wir gerade funktionieren und unsere Arbeit tun können, dass wir ein gutes Rädchen in der gesellschaftlichen Maschinerie sind, sondern es geht um die sogenannte optimale Gesundheit. Man sagt immer, das ist eine Utopie. Also die Gesundheitsdefinition der Weltgesundheitsorganisation definiert Gesundheit auch als eine solche optimale Gesundheit. Und da sagt man immer, das ist utopisch, das ist doch nicht realistisch. Nach meiner Meinung muss man eine solche utopische Gesundheitsdefinition haben, weil sonst das Ganze nicht funktioniert. Selbst wenn wir tatsächlich diese optimale Gesundheit nie erreichen sollten, es ist wichtig, dorthin unterwegs zu sein. Es ist wichtig, diese optimale Gesundheit anzustreben. Und nur wenn wir das tun, können wir gesund sein. Das heißt, nur wenn wir unser Optimum immer versuchen zu verwirklichen, sind wir gesund. Ein weiterer Punkt in der Salutogenese ist, dass es nicht die Ärzte sind und andere Experten, die für unsere Gesundheit in erster Linie verantwortlich sind oder zuständig sind. Gesundheit ist nicht eine medizinische Angelegenheit. Gesundheit ist in erster Linie etwas, wo jeder für sich selber etwas dafür tun muss und wo auch jeder in erster Linie selber am besten dafür zuständig ist, am kompetentesten ist dafür. Viel mehr als jeder Arzt oder Wissenschaftler oder Forscher. Es geht um Eigenverantwortung, Selbstbestimmung und Selbstregulation. Es geht um die selbstbestimmte Gestaltung des eigenen Lebens, die kreative Teilnahme an gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen. Das ist das Wichtigste, was wir für unsere Gesundheit tun können. Und vor diesem Hintergrund möchte ich darauf hinweisen, dass es eben auch bestimmte Techniken gibt, die dann jeder Mensch, wenn er sich anfängt, selber verantwortlich zu fühlen für die eigene Gesundheit, wo dann jeder Mensch auch dafür selber, unabhängig von Ärzten und so weiter, etwas tun kann. Man nennt das die Selbstkultivationstechniken, oder Michel Foucault spricht von Techniken des Selbst. Das heißt, Dinge wie Meditation, Yoga, Qigong, östliche Kampfkünste, Entspannungsübungsmethoden, autogenes Training, Atemtherapie und vieles mehr. Die Grundlage für ein gesundes Leben ist nämlich in erster Linie die Fähigkeit, sich selber wahrzunehmen, körperlich und psychisch und geistig. Und wenn man diese Prozesse wahrnehmen kann, dann, erst dann kann man ja eine Selbstregulation bewerkstelligen. Und deswegen sind Methoden, mit denen man das lernen kann, sich selber wahrzunehmen und sich selber zu regulieren, die müssen zentral sein im Gesundheitswesen der Zukunft. Der Mensch muss für die Salutogenese in der Lage sein, seine eigenen psychophysischen Zustände zu steuern und auf diese Weise dann sich selber ganzheitlich zu entfalten und zu entwickeln. Diese Kultivierung des Selbst ist etwas, wodurch wir eigentlich ständig an uns selber arbeiten, wie an dass wir uns selber als Gesamtkunstwerk verstehen, an dem wir ein Leben lang bildhauern sozusagen. Und diese Auffassung entspricht auch ganz genau der Diagnose, die verschiedene Soziologen und Philosophen der sogenannten Postmoderne, über die Postmoderne machen und dem entsprechenden Menschentyp, der sich in der heutigen Gesellschaft herausbildet. Das heißt, Salutogenese ist ein Gesundheitsverständnis, was genau dieser Diagnose entspricht, die zum Beispiel von Foucault, Habermas, Beck, Giddens und Murray vorgebracht wurde, der sogenannten reflexiven Modernisierung, wo eben der Mensch, wie Sie sagen, sich individualisiert, ein reflexives Ich bekommt und wo es keine allgemeinen Werte mehr gibt, nach denen sich jeder richten kann, wie das früher war, sondern jeder für sich selber seine eigenen Werte und Maßstäbe finden und kreieren muss und danach leben muss und dadurch eben auch ein Pluralismus in der Gesellschaft entsteht, ein Pluralismus der Weltanschauungen, der Lebensstile, der Märkte und so weiter und so weiter. Und vor diesem Hintergrund jetzt die Frage, was ist das gute und richtige Leben? Das ist ja die entscheidende Frage für die Gesundheit. Dafür gibt es keine Vorbilder, keine Rezepte. Jeder Mensch muss selber seine eigene Lebenskunst entwickeln, die für ihn oder für sie passt und vor allem dem eigenen Lebensgefühl entspricht. Also nicht irgendwelchen Philosophien oder wissenschaftlichen Dingen, sondern dem eigenen Lebensgefühl. Das heißt, das Subjektive ist hier sehr viel wichtiger als das Objektive. Man weiß auch aus wissenschaftlichen Untersuchungen, die subjektive Selbstbeurteilung der eigenen Gesundheit gibt sehr viel präzisere Prognosen über den Verlauf der Gesundheit eines Menschen als jede objektive Messmethode. Man muss einen individuellen Lebensstil entwickeln, der eben nicht nur gesund ist, sondern auch die eigene Selbstverwirklichung fördert, aber auch sozialverträglich und umweltverträglich ist. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Applaus